Ja, wir sind gemäß unserer größeren Übersicht hier. Ein erster Abschnitt des Buches, das Gesicht von der Herrlichkeit Gottes, das ist das Kapitel 1. Dann der zweite Abschnitt, Berufung und Beauftragung des Propheten, Kapitel 2 und 3. Und da befinden wir uns jetzt. Wenn wir einmal darüber nachdenken, über die Abfolge dieser beiden Abschnitte, zuerst Offenbarung der Herrlichkeit und dann die Beauftragung des Propheten. Dann lese ich aus dieser Reihenfolge Folgendes ab. Der Prophet sieht in diesem Gesicht alle Vollkommenheiten Gottes. Daran misst sich die Sünde des Volkes. Daran misst sich die Sünde des Volkes. An den Vollkommenheiten Gottes. Und das macht ihn zum Propheten, dass er eine Schau bekommen hat von Gottes Vollkommenheiten und entsprechend kann er zu diesem Volk reden. Wir haben gestern uns in einem Überblick diese Berufung und dieses Volk, die Eigenschaft oder die Eigenschaften dieses Volkes angesehen und dann hier dann 8 Punkte gesehen, wie Gott diesen Propheten zu dieser schwierigen Aufgabe ausrüstet. Und wir wollen jetzt diese Abschnitte 2, also aus hier, diesen 6 Teilen, der Prophet wird berufen zur Treue, dann der Prophet wird berufen zweitens zur Aneignung der Botschaft. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Kapitel 2, Vers 8 bis 3, Vers 3. Und du, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede, sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus, tue deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Und ich sah und siehe, eine Hand war gegen mich ausgestreckt und siehe, in derselben war eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus und sie war auf der Vorder- und Hinterseite beschrieben und es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzer und Wehe. Und er sprach zu mir, Menschensohn, iss, was du findest. Iss diese Rolle und gehe hin, rede zu dem Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund, und er gab mir diese Rolle zu essen, und er sprach zu mir, Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, welche ich dir gebe. Und ich aß sie, und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Das bedeutet, dass der Prophet sich die Botschaft aneignen, verinnerlichen muss. Er muss diese Botschaft zu einem Bestandteil seiner selbst machen. Ich habe das gestern nur kurz gesagt, wir sind eben nicht Briefträger. Ein Briefträger gibt einen Brief ab, aber der Inhalt berührt ihn überhaupt nicht. Wir sind nicht Briefträger, sondern was sind wir? Briefe, das ist es. Wir sind Briefe. Das heißt, dass die Botschaft uns eingeschrieben ist. Unserem Leben eingeschrieben. Nun steht hier etwas über die Art dieser Botschaften, die Hesekiel empfängt, die er an dieses Volk verkündigen soll. Es heißt, wir lasen diesen Vers, Kapitel 2, Vers 10. Es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzer und Wehe. Jammer, Schmerz, Elend. Damit er in glaubwürdiger Weise davon reden kann, muss dieser Schmerz, dieser Jammer ihn selbst ergreifen. Das ist einfach so. In dem Maß, wie die Botschaft uns ergriffen hat, können wir davon reden, in glaubwürdiger Weise. Ja, die Botschaft hat den Propheten offensichtlich so mitgenommen, dass er, wie es in Kapitel 3 in Vers 15 dann heißt, ganz betäubt war. Kapitel 3, Vers 15, ich kam nach Tel Abib zu den Weggeführten, die am Fluss Kebar wohnten, und daselbst, wo sie saßen, dort saß ich 7 Tage betäubt in ihrer Mitte. Wir lesen von anderen Propheten, die von der Botschaft, die sie empfingen, ganz betäubt waren. Daniel 8, Vers 27. Daniel 8, Vers 27. Und ich, Daniel, war dahin und war einige Tage krank. Dann stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs, und ich war entsetzt über das Gesicht, und niemand verstand es. Er war entsetzt, aber niemand konnte verstehen, was ist mit dir los. Wir lesen auch von Jeremia, wie die Botschaft ihn hernahm. In einer Weise, dass er es fast nicht tragen konnte. Jeremia 20. Verse 7 bis 9. Herr, du hast mich beredet und ich habe mich bereden lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet meiner. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zum Spott geworden den ganzen Tag, und spreche ich, ich will ihn nicht mehr erwähnen, noch in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer eingeschlossen in meinen Gebeinen, und ich werde müde, es auszuhalten und vermag es nicht. Nun, von Hesekiel lesen wir noch an anderen Stellen, wie er von dieser Botschaft ergriffen war, selbst ergriffen war. Hesekiel 21, die Verse 10 bis 12, oder 8 bis 12, Hesekiel 21, Verse 8 bis 12. So spricht der Herr, siehe, ich will an dich und will mein Schwert aus seiner Scheide ziehen, und ich will aus dir ausrotten den Gerechten und den Gesetzlosen. Darum, weil ich aus dir den Gerechten und den Gesetzlosen ausrotten will, darum soll mein Schwert aus seiner Scheide fahren. Wieder alles Fleisch vom Süden bis zum Norden, und alles Fleisch wird wissen, dass ich, der Herr, mein Schwert aus seiner Scheide gezogen habe. Es soll nicht wieder zurückkehren. Und du, Menschensohn, seufze, dass die Hüften brechen. Und mit bitterem Schmerz seufze vor ihren Augen. Und es soll geschehen, wenn sie zu dir sprechen, warum seufzest du? So sollst du sprechen wegen des kommenden Gerüchts. Und jedes Herz wird zerschmelzen und alle Hände werden erschlaffen. Und jeder Geist wird verzagen, alle Knie werden zerfließen wie Wasser. Nun, es muss nicht immer so heftig und so intensiv sein. Kann es wohl auch sein. Man liest vom Evangelisten Georg Whitfield, jemand, der ihn die letzten Jahre seines Lebens Tag für Tag begleitete. Er sagte, Whitfield habe keine Predigt halten können, ohne dass er weinte. Er war so ergriffen von der Tatsache der Sünde und wie furchtbar das Los des Verlorenen ist. Und er rief unter Tränen Sünder zum Retter. Die Botschaft hat ihn so ergriffen. Nun, es ist nicht bei allen so intensiv und dass es sich direkt so stark emotional äußert. Aber die Botschaft, die wir empfangen haben und den Menschen weitergeben, sie muss uns ergriffen haben. Wir müssen, auch in der Gemeinde, wir müssen den Geschwistern die Füße waschen. Das ist jemand, der sich unter diese ganze Botschaft, die Last der Botschaft, gedemütigt hat, sich darunter gestellt hat. Und die Zuhörer merken es sehr wohl, ob wir von oben herab reden, selbstsicher, als solche, die einfach über der Sache stehen und Bescheid wissen. Also Identifikation mit dieser Botschaft. Jesaja, er rief Weherufe über Jerusalem. Eine ganze Reihe von Weherufen. Wehe der sündigen Stadt. Wehe dem Samen der Übeltäter. Aber damit oder dass Jesaja so rufen konnte, musste er zuerst lernen zu rufen, was? Wehe mir. Wehe mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Jesaja 6. Vers 5. Ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Diese Buchrolle, sie ist dem Hesekiel zuerst süß. Nun, das müssen wir natürlich wiederum symbolisch deuten. Er hat nicht eine Buchrolle aus Papyrus gegessen. Das wäre ungefähr so süß wie eine Zeitung essen. Man könnte sie wahrscheinlich schon irgendwie kauen und herunterwürgen. Und es würde einem wahrscheinlich nicht einmal groß schaden. Vielleicht würde es Verstopfung geben, ich weiß es auch nicht. Nein, es geht um die Botschaft. Einerseits war es ihm süß. Und wir fragen uns, wie kann das ihm süß sein? Wehe, Seufzer, Jammer. Nein, süß war ihm dieses Wissen, es geht von Gott aus. All diese Katastrophen ist nicht ein Beweis, dass jetzt die Babylonier und ihre Götter stärker sind als der Gott Israels. So sah es natürlich für die Heiden aus. Dass die heidnischen Götter stärker seien als der Gott, von dem da die Juden redeten, die doch immer behaupteten, wir haben den allein wahren Gott. Nur unter uns ist Gottes Heiligtum und alles andere sind Nichtigkeiten und Götzen. Und das war natürlich ein ungeheurer Triumph für alle Hasser Israels und für alle Götzendiener, dass jetzt dieses hochmütige Volk jetzt da niederlag und so bewiesen war vor aller Welt, dass der Gott Israels eben den Göttern der Babylonier unterlegen ist. Und so war es dem Hesekiel unendlich süß zu wissen, es ist von Gott verhängt und so ist der Untergang Jerusalems ein Beweis der Wahrheit und der Majestät des alleinigen Gottes. Es ist ihm auch unendlich süß, dieses Wissen, dass Gott noch immer im Regiment ist, dass er nicht abgedankt hat und dass die Belagerung und Zerstörung Jerusalems nicht etwa bedeutet, dass er jetzt sein Volk und diese Welt sich selbst überlassen habe. Das ist ihm unendlich süß. Ein unendlicher Trost. Und dann ist ihm natürlich auch das, was wir in seinen Weissagungen sehen, unendlich süß und kostbar zu wissen, Gott wird dieses Volk wiederherstellen. Gnade. Wir lesen hier zunächst nur, dass ihm das Essen dieser Rolle süß war.
Entschuldigung, damals war es noch buchstäblich so, dass er die gegessen hat, oder meinst du nicht?
Na, es war, ich glaube, es war ein Gesicht. Ich glaube nicht, dass er sie aufgegeben hat. Wieso, fragst du?
Okay, ja, was hier steht, also ich...
Nun, man könnte vielleicht argumentieren, dass es buchstäblich war. Wäre denkbar. Aber ich nehme an, aus diesem Übergang, also vom Gesicht her, dass das in einer Vision geschieht, so wie in Offenbarung Kapitel 10. Und wir wollen das jetzt einmal vergleichen mit Offenbarung Kapitel 10. Offenbarung 10 von Vers 8 an. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wiederum mit mir und sprach: Geh hin, nimm das geöffnete Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir: Nimm es und iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Munde süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Es ist also auch bitter. Beides. Süß. Auch dem Johannes muss das süß gewesen sein, das Ziel zu sehen. Alles ist in Gottes Hand, von Gott verordnet. Bitter war ihm das Wissen um den Weg zu diesem Ziel, der durch furchtbare Tiefen gehen würde. Durch eine solche Drangsal, die so groß ist, dass der Sohn Gottes sagte, sie wird so groß sein, dass dergleichen nie gewesen ist und nie mehr sein wird. Furchtbare Drangsal. Und das ist ihm bitter. Nun, wo ist denn die Bitterkeit bei Hesekiel? Hat jemand das gefunden? In diesem Kapitel. Ja, eben Johannes. Aber ich fragte jetzt nach Hesekiel. Bei Hesekiel steht nur zunächst im Vers 3, ich aß sie und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Und dann kommt ein nächstes Wort Gottes an ihn. Er sprach zu mir: Menschensohn, auf, geh hin zum Haus Israel und so weiter. Im Vers 14, da steht, und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg, und ich fuhr dahin, erbittert in der Glut meines Geistes. Also auch ihm wurde es bitter, beides, süß, aber auch bitter. Es hat ihn auch geschmerzt. Es hat wehgetan. Und es muss uns ja wehtun. Wehtun zu sehen, wie Gott entehrt wird. Wehtun zu sehen, wie der Mensch sich durch die Sünde selbst verdirbt. Wehtun zu sehen, wie Gott mit harten, ja mit härtesten Maßregeln sein Volk züchtigen muss, um es überhaupt zurechtzubringen. Das ist bitter. Aber noch ein Wort jetzt zu dieser Buchrolle. Eine Buchrolle war in der Hand, die gegen ihn ausgestreckt wurde. Und in dieser Buchrolle steht all das, was Hesekiel dann zu verkündigen hat. Eine Buchrolle, ja, was ist denn auf einer Buchrolle? Eben, da sind Dinge geschrieben, Vers 10. Sie war auf der Vorder- und auf der Hinterseite beschrieben. Und das zeigt uns, dass Gott seine Offenbarung niederschreiben ließ. Eine geschriebene Offenbarung. Niedergeschriebene Weissagungen. Und damit hat Gott seinem Volk und durch sein Volk der Menschheit eine Offenbarung gegeben, die nachprüfbar ist. Nachprüfbar. Wir können jetzt vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel, können wir hier Dinge lesen und es werden Jahrhunderte von Angaben gemacht über kommende, zukünftige Ereignisse. Wir hörten ja heute und gestern schon von Abraham. Gott hat zum Abraham gesagt, ich werde aus dir eine große Nachkommenschaft machen und ich werde dir einen Namen geben. Das kann man nachprüfen. Ist der Name Abraham bekannt? Er ist einer der verbreitetsten Vornamen, die es überhaupt gibt. Ist in fast allen Weltgegenden bekannt. Abraham. Jeder kennt ihn. Man kann das nachprüfen. Und so lässt Gott sich wirklich in seiner Wahrheit und Wahrhaftigkeit nachprüfen. Und damit ist der Mensch natürlich umso mehr schuldig, wenn er die Wahrheit und Wahrhaftigkeit Gottes in Frage stellt. Es ist für jeden nachprüfbar. Und das ist wirklich ein Test, dem sich nur die Bibel unterzieht. Einzig und allein. Es gibt kein anderes für heilig gehaltenes Buch, das etwas Ähnliches enthält. Weissagung, konkrete Weissagung, präzise Weissagung, die man auf ihre Erfüllung hin nachprüfen kann. Eine Rolle geschrieben, das bedeutet auch, dass alles, was geschieht, eben vorher geschrieben ist. Es geschieht alles nach Vorsatz. Nicht der Zufall regiert, Gott regiert. Vorher geschrieben und nach dem Geschriebenen, so geschieht auch. Jetzt lese ich noch einmal diese Verse, die Hans in der ersten Stunde gelesen hat. Jesaja 46. Jesaja 46, die Verse 8 bis 11. Gedenkt dessen und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Gedenkt des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde. Von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und das gilt sogar eben für das Heranziehen von feindlichen Heeren, der ich einen Raubvogel rufe von Osten her. Das waren die babylonischen Heere. Aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet. Und werde es auch kommen lassen, ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Aus unserer Perspektive stellt sich ja alles Geschehen in unserem Leben dar wie eine Abfolge von Zufällen. Von Dingen, die sich eben so ergeben haben und so begeben, aus unserer Froschperspektive. Aber die Propheten, die schauen das, was wirklich ist. Es ist nicht eine Kette von glücklichen oder unglücklichen Zufällen, sondern es ist Gottes Vorsatz, der sich verwirklicht. Die Geschichte der Völker in der Geschichte seines Volkes. Dann der dritte Abschnitt hier. Berufung zum Suchen. Und ich kann mich nicht lange jetzt mit diesen Punkten aufhalten. Die Verse 4 bis 11, diese beiden Verse enthalten je die Aufforderung, gehe hin. Kapitel 3, Vers 4, er sprach zu mir, Menschensohn, auf, gehe hin zum Hause Israel, rede zu ihnen mit meinen Worten. Vers 11, mache dich auf, gehe hin zu den Weggeführten, zu den Kindern deines Volkes, rede zu ihnen und sprich zu ihnen. Er ist berufen, hinzugehen, aufzusuchen. So eben handelt, so wirkt, so redet Gott. Er sendet uns. Der Sohn Gottes selbst hat so gehandelt. Er ist gekommen und er hat gesucht. Er ist durchs ganze Land gezogen, auf und ab, der Breite und nach der Länge. Er hat nicht einfach von irgendjemandem proklamieren lassen, er habe seine Residenz in Kapernaum oder in Nazareth. Und es sollen die kommen, die was wissen wollen. Er ist zu den Menschen gegangen. Dann viertens, Berufung zur Verfügbarkeit. Was meine ich damit? Verse 12 bis 15. Und der Geist hob mich empor, und ich hörte hinter mir den Schall eines starken Getöses. Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn von ihrer Stätte her. Und das Rauschen der Flügel der lebendigen Wesen, welche einander berührten, und das Sausen der Räder neben ihnen, und den Schall eines starken Getöses. Und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg, und ich fuhr dahin, erbittert in der Glut meines Geistes, und die Hand des Herrn war stark auf mir. Und ich kam nach Tel Abib zu den Weggeführten, die am Fluss Kebar wohnten, und daselbst, wo sie saßen, dort saß ich 7 Tage, betäubt in ihrer Mitte. Verfügbarkeit. Nun, das ist sicher etwas dramatischer, als wir es gewöhnlich erleben, aber im Prinzip gilt das Gleiche für uns. Gott ergreift uns und führt uns, und er fragt uns nicht, ob wir dahin wollen. Oder wenn er uns fragt, er fragt uns nicht, ob es uns gefällt oder nicht, sondern er erwartet von uns einfach, dass wir ihm gehorchen. Und das ist ja etwas, das wir gar nicht gern haben, dass über uns verfügt wird. Das ist etwas, das den alten Adam furchtbar sticht. Das sticht unseren Stolz. Ja, wer meinst du denn? Wer du bist und das ich sei, ich lass doch mit mir nicht alles machen. Gott beruft uns zur Verfügbarkeit. Er will über uns verfügen. Und so verfügt er hier über den Propheten. Er wird emporgehoben, er wird versetzt, und nachher wird er mitten unter die Leute gebracht. Da selbst, wo sie saßen, dort saß ich. Vielleicht wollte er gar nicht dahin. Ja, jetzt hat er gehört, was das für Leute sind. Dornen, Nesseln, Skorpionen. Aber da hört er hinter sich den Schall dieses starken Getöses. Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn von ihrer Stätte her. Gott rüstet eben den Propheten aus. Das habe ich hier so formuliert. Gottes Herrlichkeit ist in seinem Rücken. Er weiß hinter sich die ganze Macht Gottes, die ganze Wahrhaftigkeit Gottes, die Treue Gottes, die Weisheit Gottes. Und er weiß auch, es ist ja nicht meine Sache. Ich gehe ja nicht in meiner Sache dahin. Es ist Gottes Sache. Und er wird um seiner Ehre willen seine Sache durchführen. Das ist wunderbar zu wissen. Wir müssen uns nicht durchboxen durch Unmögliches. Es ist Gottes Sache. Er ficht für seine Ehre. Dann die Berufung zum Wächteramt, die Verse 16 bis 21. Und es geschah am Ende von 7 Tagen, da geschah das Wort des Herrn zu mir, also Menschensohn, ich habe dich dem Hause Israel zum Wächter gesetzt, und du sollst das Wort aus meinem Munde hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich zu dem Gesetzlosen spreche, du sollst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und redest nicht, um den Gesetzlosen vor seinem gesetzlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gesetzlosen warnst und er kehrt nicht um von seiner Gesetzlosigkeit und von seinem gesetzlosen Weg, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, du aber hast deine Seele errettet. Nun, das Prinzip ist hier sicher ganz einfach. Berufung zum Wächteramt heißt Verantwortung. Wir haben einfach Verantwortung, diese Botschaft zu verkündigen, Menschen zu warnen. Wir müssen es den Menschen sagen, Gott sagt es einfach. Ob sie es hören wollen oder nicht, wir haben die Verantwortung, die uns aufgetragene Botschaft zu sagen. sonst machen wir uns schuldig. Dann sechstens, Berufung zum Reden und zum Schweigen. Verse 22 bis 27. Und die Hand des Herrn kam daselbst über mich, und er sprach zu mir: Mache dich auf, gehe hinaus in das Tal, und dort will ich mit dir reden. Und ich machte mich auf und ging hinaus in das Tal, und siehe, daselbst stand die Herrlichkeit des Herrn, gleich der Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße. Und er redete mit mir und sprach mit mir: Geh, schließe dich in deinem Haus ein, und du, Menschensohn, siehe, man wird dir Stricke anlegen und dich damit binden, dass du nicht wirst hinausgehen können in ihre Mitte. Und ich werde deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, damit du verstummest und sie nicht mehr zurechtweisest, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Wenn ich aber mit dir reden werde, will ich deinen Mund auftun. Und du sollst zu ihnen sprechen, so spricht der Herr, Jahweh. Wer hören will, der höre, wer es lässt, der lasse es, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Ja, zum Schweigen und zum Reden, oder zum Reden und zum Schweigen wird er berufen. Aber zuerst noch diese beiden ersten Verse 22 und 23. Die Hand des Herrn kommt über den Propheten. Und dann sagt der Herr zu ihm: Mache dich auf, geh hinaus in das Tal. Dort will ich mit dir reden. Ja, ist denn Gott nicht allgegenwärtig? Kann er nicht auch hier mit mir reden? Wieso soll ich da ins Tal hinaus? Es gäbe viele Gründe, nicht ins Tal hinauszugehen. Theologische Gründe sogar. Er geht, weil Gott es sagt. Dort wollte er mit ihm reden. Und das Ergebnis? Gott sagt ihm nur: Dort will ich mit dir reden. Und er geht, und das Ergebnis? Daselbst stand die Herrlichkeit des Herrn. Gleich der Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Ja, das ist der Weg, auf dem wir den Herrn kennenlernen. Indem wir tun, was er uns sagt. Auf dem Weg des Gehorsams, da lernen wir ihn kennen, wie er ist. Da zeigt er sich uns mehr und mehr, wie er ist. Nicht dort, wo wir theoretisieren über ihn: Ja, du kannst das doch auch so machen, und was soll das, ist doch gar nicht nötig. Da sieht er die Herrlichkeit des Herrn. Und dann, kaum ist Ezekiel da, da sagt der Herr zu ihm: Geh schließlich in deinem Haus ein, geh wieder zurück. Ah, wozu dieser Umweg? Wir wissen es nicht, ich weiß auch nicht warum. Es kann sein, dass lange Wege und Umwege, dass die einfach damit zusammenhängen, dass wir so kompliziert sind, dass wir so schwierig sind. Dass Gott denn mit uns lange Wege gehen muss und ziemlich komplizierte Übungen machen muss, unseretwegen. Er geht dann also wieder zurück. In sein Haus. Und dann heißt es im Vers 25: Siehe, Mann wird dir Stricke anlegen und dich damit binden. Ich verstehe das so: Er wird mit seiner Botschaft nicht gut ankommen, und man wird anfangen, ihm zu widersprechen und sagen: Hör auf zu reden, wollen dich nicht hören. Und in der Weise wird man versuchen, ihn zu hindern, ihm Stricke anzulegen. Er soll aber trotzdem reden, und das wird er auch tun. Aber dann kommt ein Augenblick, da wird Gott ihn binden. Ihm die Zunge am Gaumen kleben lassen. Ich werde deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, damit du verstummst und sie nicht mehr zurechtweisest. Und so gibt Gott dem Hesekiel diese Botschaft, und er richtet sie ans Volk. Wiederholt wendet er sich ans Volk, redet zu ihnen. Aber nach einer Zeit wird Gott nicht mehr reden durch den Propheten. Verstummen. Und dann geschieht das, wovon wir gestern Abend auch sprachen. Dann schweigt Gott. Und dann senkt sich die Nacht über Jerusalem. Und dann fällt die Stadt. Ja, wenn Gott schweigt, nimmt der Tod überhand. Und so wird der Prophet schweigen, während die Zerstörung über Jerusalem ergeht. Er schweigt. Aber Gott sagt hier im Vers 27, wenn ich aber mit dir reden werde, will ich deinen Mund auftun und du sollst ihnen sprechen. Er wird also widersprechen. Und tatsächlich, wenn wir dann nachlesen, dann heißt es einmal in Kapitel 24, Hesekiel 24, Verse 25 bis 27, und du, Menschensohn, sieh an dem Tag, da ich von ihnen wegnehmen werde, ihre Stärke, die Freude ihrer Pracht, die Lust ihrer Augen und die Sehnsucht ihrer Seelen, ihre Söhne und ihre Töchter, an jenem Tag wird ein Entronnener zu dir kommen, um es deine Ohren vernehmen zu lassen. Also nach dem Fall Jerusalems wird ein Entronnener zu ihm kommen. Das dauert natürlich einige Monate. An jenem Tag wird dein Mund aufgetan werden gegen den Entronnenen. Und du wirst reden und nicht mehr verstummen. Und so sollst du ihnen zu einem Wahrzeichen sein und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Und so geschieht dann auch. In Kapitel 33 wird davon berichtet, wie dieser Entronnene kommt. Kapitel 33. Verse 21 und 22. Es geschah im 12. Jahr unserer Wegführung, im 10. Monat, am 5. des Monats, da kam ein Entronnener aus Jerusalem zu mir und sprach, die Stadt ist geschlagen. Und die Hand des Herrn war am Abend über mich gekommen, vor der Ankunft des Entronnenen, und er hatte meinen Mund aufgetan, bis jener am Morgen zu mir kam. Und so war mein Mund aufgetan, und ich verstummte nicht mehr. Und von da an redet Hesekiel fast nur noch von Wiederherstellung. Nicht mehr von Gericht. Einzige Ausnahme, zwei Ausnahmen. In Kapitel 34, da werden die Sünden der Hirten des Volkes verurteilt. Und in Kapitel 35 wird noch einmal die Sünde Edoms verurteilt. Aber abgesehen davon redet er nur noch von Leben, Wiederherstellung, Segen, kommender Herrlichkeit. Wie viel Zeit ist noch?
6 Minuten.
Noch 6 Minuten. Ja, wir schlagen das Kapitel 4 auf. Mit dem Kapitel 4 beginnt die erste Botschaft des Propheten. Bis jetzt hat Gott immer nur zu ihm geredet, zu ihm und mit ihm. Aber jetzt muss er sich ans Volk wenden, von da an. Und die erste Botschaft geht von Kapitel 4 bis 7. Mit Kapitel 8 beginnt ein neuer Abschnitt, markiert durch eine Datierung. Kapitel 8, Vers 1 enthält eine Datierung. Es geschah im 6. Jahr, im 6. Monat, am 5. des Monats. Also ein Jahr später, über ein Jahr später. Also 4 bis 7 ist eine zusammenhängende erste Botschaft des Propheten an das Volk. Diese Botschaft besteht aus mehreren Botschaften. Zuerst drei Zeichen. drei zeichenhafte Handlungen und nachher zwei Weissagungen. Und diese zeichenhaften Handlungen und die Weissagungen sprechen alle von Untergang. Ja, wir haben das jetzt, denke ich, soweit kapiert. Gott handelt an diesem Volk Israel um seiner Ehre willen. Er verherrlicht sich in seinem Handeln an diesem Volk. Da, wo das Volk in Sünde verharrt, kann Gott sich nur verherrlichen durch Gericht. Und darum sind die Botschaften Hesekiels zuerst Gerichtsbotschaften. Er hat keine willkommenen Botschaften, keine Friedensbotschaften, so wie die falschen Propheten, Hesekiel 13, Vers 10. Oder 8 bis 10, darum spricht der Herr Jahwe also, weil ihr Eitles redet und Lüge schaut. Darum siehe, will ich an euch, spricht der Herr Jahwe, und meine Hand wird wieder die Propheten sein, die Eitles schauen und Lüge wahrsagen. Im Rate meines Volkes sollen sie nicht stehen, und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden, und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr Jahwe bin. Darum ja darum, dass sie mein Volk irreführen und sprechen Friede, obwohl kein Friede da ist. Und baut dieses eine Wand, siehe, sie bestreichen sie mit Tünche, spricht zu den Übertünchern, sie soll fallen. Also da ist kein Friede, aber da waren Propheten, die Frieden versprachen. Die sagten, es geht aufwärts, Erweckung, glorreiche Zeiten vor uns. Und die hörte man gern. Und das ist nicht schwer auf unsere Zeit zu übertragen. Ich kann mir das ersparen. Er hat also, weil das Volk in diesem Zustand ist, nur Botschaften des Unfriedens, des Untergangs, der Zerstörung. Gott kann sich an einem sündigen Volk nur im Gericht verherrlichen. Und er wird sich verherrlichen, denn Gott ist Gott. Also als erstes muss Hesekiel in einer Zeichenhandlung das kommende Unglück dem Volk vor Augen führen. Er muss seine Belagerung wie im Sandkasten darstellen. Und zeigen, das wird mit Jerusalem passieren. Und nachher muss er zeigen, die Stadt wird nicht nur belagert werden und darum in Angst leben und in Schrecken, sondern sie werden auch Hunger haben. Also Angst und Hunger statt Friede und Fülle. Das, was das eigentliche Teil von Gottes Volk sein müsste. Wohlfahrt, Friede und Fülle. Stattdessen Angst und Mangel.